Dank sei dem Herrn für das Vorrecht, das wir wieder haben, hier zu sein, sein Wort zu hören und die herrlichen Lieder zu singen. Wir wissen nicht, wie lange. Eins wissen wir, dass wir die Zeit auskaufen müssen, denn es ist eine teure, eine kostbare Zeit. Ich stehe nicht gern heute Abend hier vorne. Ich bin seit letztem Wochenende sehr erkältet und habe Mühe, das zu verbergen. Aber im Vertrauen auf den Herrn wollen wir es wagen, sein Wort zu verkündigen und uns in das zu vertiefen, was er geoffenbart hat. Ich habe es schon am Mittwochabend gesagt. Für mich war das letzte Wochenende mit Süddeutschland, Salzburg und Zürich wieder ein reich gesegnetes Wochenende. Wir haben gesehen, dass Gott Menschen ruft, dass er rettet, dass er hilft. Und das ist im Grunde genommen der Kern der Verkündigung des Wortes Gottes. Dass Menschen Gott erleben und zum Herrn kommen. In Zürich bewegte mich der Gedanke aus 1. Könige 17, letzter Vers, als die Frau, dessen Sohn oder deren Sohn von den Toten aufgeweckt wurde, zu Elia kam und sagte, nun erkenne ich gewiss, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Munde Wahrheit ist. Dieser Vers hat mich sehr bewegt und vielleicht wird er mich noch eine ganze Zeit hindurch bewegen. Nicht in jedem Munde ist Gottes Wort Wahrheit geblieben. Und mir kam der Gedanke, dass auch in unserer Zeit so viele gepredigt haben. Aber die Frage kommt doch wirklich auf, in wessen Mund ist Gottes Wort reine, unverfälschte Wahrheit geblieben? Wenn man die Bibel zur Hand nimmt, dann können alle das gleiche Wort lesen. Die Katholiken und Protestanten, alle Kirchen, alle Freikirchen, alle lesen aus der gleichen Bibel. Aber alle haben ihre eigene Meinung über das eine Wort Gottes. Und wenn diese Frau dort sagt, jetzt erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Munde Wahrheit ist, dann ist das keine einfache Sache. Und ich musste den Vergleich ziehen für unsere Zeit und Generation. Wie viele sind ausgezogen, haben zu Hunderten, zu Tausenden, ja zu Hunderttausenden gesprochen. Aber sie haben das und jenes und noch viel mehr ausgelassen. Sie haben die volle Wahrheit nicht verkündigt. Und sie haben selbst keine Klarheit über Gott, über Taufe und über all die biblischen Wahrheiten gehabt. Wer kann heute sagen, in wessen Mund ist Gottes Wort reine Wahrheit geblieben? Wir können es uns nicht leisten, hier ein Urteil abzugeben, aber haben wir es nicht gesehen, dass sich nur einer in dieser Generation den Mund verbrannt hat? Und wer war es? Waren es die großen, angesehenen Evangelisten? Waren sie es, in deren Mund Gottes Wort reine Wahrheit geblieben ist? Haben sie die Wahrheit über Gott gepredigt? Haben sie die Wahrheit über die biblische Taufe gepredigt? Haben sie die Wahrheit über die ursprüngliche Sünde gepredigt? Haben sie all diese Wahrheiten gepredigt? Wenn nicht, dann müssen wir die Frage stellen, was haben sie gepredigt? Wen haben sie gepredigt? Welch ein Evangelium ist verkündigt worden? Mich hat das Wort zutiefst erfasst. Die Frau sagte, jetzt erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist. Aber das genügte nicht. Und dass das Wort des Herrn in deinem Munde, nicht in der Bibel, in der Bibel ist es Gottes Wort, das wissen wir alle. Aber ist es noch Gottes reines Wort im Munde dessen, der es predigt? Das ist doch die Frage. Dass es in der Bibel Gottes Wort ist, das wissen wir alle. Aber wenn die Vertreter der verschiedensten Kirchen, Freikirchen, bis hin zur letzten Gemeinde und Gemeinschaft dieses Wort im Munde führen, ist es dann noch Wahrheit? Das ist nämlich die Frage. Nicht, ob es Wahrheit ist hier in der Bibel. Das ist nicht die Frage. Sondern, ob es Wahrheit ist im Munde derer, die es verkündigen. Und ich sage es noch einmal, der Einzige, der sich den Mund verbrannt hat, war der, in dessen Herz Gottes Feuer brannte. Und er wusste, dass er sich mehr Feinde als Freunde damit macht. Und als einer der größten Evangelisten zu ihm kam und sagte, gestatte, dass ich meine Hände auf dich lege, damit du zu Verstande kommst und nicht mehr über all diese Dinge predigst, die die Leute aufbringen gegen dich. Und Bruder Branham sagte, wenn du mir gestattest, dass ich dir anschließend auch die Hände auflegen darf, dann soll es geschehen, denn ich möchte Gott darum bitten, dass er dir die Augen öffnet, dass diese Dinge gepredigt werden müssen. Natürlich, wir können die schönen Dinge predigen und alles andere umgehen. Aber es kommt ja auch eine Abrechnung. Es kommt ein Tag des Gerichtes. Und Jakobus schreibt, es unterwinde sich nicht jeder, Lehrer zu sein, denn wir wissen, dass wir ein umso strengeres Urteil empfangen werden. Nun, wir wollen nicht weiter darauf eingehen. Es hat mich lediglich bewegt und ich habe es schon gesagt, es wird mich sicherlich noch einige Zeit bewegen und wir möchten herausstellen und das zur Ehre Gottes, dass wir in dieser letzten Zeit gewürdigt worden sind, die reine Wahrheit zu hören. Und ich hatte genügend Gelegenheit, viele große Männer zu hören. Aber eins darf ich sagen, wie damals die Frau zu dem Elia sagte, dass in dem Munde des Elia das Wort des Herrn reine Wahrheit gewesen und geblieben ist. Und dafür sind wir unserem Gott dankbar. Und wir könnten weitergehen und fragen, was tat der Elia? Er baute den Altar des Herrn wieder auf. Er nahm die 12 Steine und zur Abendzeit brachte er das Opfer dar. Und Gott antwortete, ist nicht das Gleiche geschehen? Ist nicht die Lehre der 12 Apostel wieder auf den rechten Platz gestellt worden zur Abendzeit? Hat nicht Gott seinen Knecht und Propheten gesandt, in dessen Mund das Wort des Herrn Wahrheit geblieben ist? Geoffenbarte Wahrheit durch den Heiligen Geist. Ihr wisst, als er zum ersten Mal über die ursprüngliche Sünde sprach, da war es wie ein Volltreffer und viele haben sich von ihm abgewandt und dachten, Der Mann geht jetzt in die Irre und er tat ihnen sehr leid, ohne dass sie wussten, dass der Engel des Herrn zu ihm kam. Es war derselbe Engel, der am 7. Mai 1946 zu ihm kam und ihm genau sagte, was im Garten Eden geschehen ist. Und Bruder Branham sagte, nie hat der Engel des Herrn etwas gesagt, das nicht gestimmt hat. Worum ging es Gott in dieser Zeit? Nicht nur um Evangelisation, sie gehört dazu. Nicht nur um Wunder und Zeichen, sie gehören dazu. Es ging um mehr, um die volle Offenbarung des Wortes und des Willens Gottes. Und da ist uns der Herr wirklich keine Antwort schuldig geblieben. Und dafür können wir ihm dankbar sein. Bruder Russ hat das mit der Bundeslade schon erwähnt. Und ich meine, wir können über die Dinge nicht so schnell hinweggehen. Wisst ihr, dass sogar die Philister gesegnet wurden, als die Bundeslade zu ihnen gebracht wurde? Das Haus Obed-Edom wurde gesegnet, als die Bundeslade dort abgestellt wurde. Und wenn ihr in Josua 3 liest, da heißt es wohl im 3. oder 4. Vers, dass die Priester die Bundeslade über den Jordan oder durch den Jordan tragen sollten. Es war nicht nur der Holzkasten, sondern das Wort Gottes in diesem Kasten. Und ich habe schon so oft gesagt, wir als Menschen, wir sind genauso wie alle anderen Menschen, aus Fleisch und Blut. Und diese Bundeslade war aus irdischem Holz. Aber indem Gottes Wort in die Bundeslade gelegt wurde, war sie nicht nur ein Holzkasten, sondern eine gewaltige Sache Gottes. Und so ist es auch mit uns. Mit dem Moment, wo Gottes Wort in uns hineingelegt wird, sind wir nicht nur ein gewöhnlicher Mensch, sondern Söhne und Töchter Gottes. Menschen, an denen Gott sich verherrlicht hat, in die er sein Wort hineinlegen konnte. Man könnte sich auch darin sehr vertiefen. Aber ich möchte mit den Predigten Bruder Branhams fortsetzen. Wir wissen ja, dass Gott ihn dazu gebraucht hat, zu uns zu reden. Und ich möchte, dass das geoffenbarte Wort reine Wahrheit in meinem Munde bleibt. Wehe mir, wenn dem nicht so ist. Wehe mir am Tage des Gerichtes, wenn Gottes geoffenbartes Wort nicht absolute Wahrheit in meinem Munde geblieben ist. Dann werde ich es vor Gott zu verantworten haben. Andererseits wissen wir ganz genau, dass schon im Urchristentum sogar Jesus in anderer Weise verkündigt wurde und auch das Evangelium. Ihr braucht nur 2. Korinther, es ist wohl das 11. Kapitel, darin braucht ihr nur zu lesen. Hier heißt es von Vers 4, denn wenn irgendjemand daherkommt und euch einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen andersartigen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht erhalten habt, so lasst ihr euch das bestens gefallen. Sie saßen da und dachten, oh, das Evangelium wird ja gepredigt. Und sie haben vielleicht Mund und Ohren und alles aufgemacht. Und der Mann Gottes hat die Sache durchschaut und wusste, dass viele ausgezogen sind, ohne von Gott gesandt worden zu sein. Und er wusste, dass sie das Evangelium nicht mehr als Evangelium Jesu Christi, als Evangelium Gottes, sondern als ihr eigenes Evangelium gepredigt haben. Ist nicht das Gleiche in dieser Zeit geschehen? Und ich erwähne jetzt mit Absicht nur Namen, die allgemein existieren. Was soll mit allen Brüdern, und ich schließe mich damit ein, werden, die wir Gottes Botschaft zu unserer Botschaft gemacht haben? Was soll mit Bruder Müller, Meier oder Lehmann, wer immer wir sein mögen, sein am Tage des Herrn, wenn die Botschaft Gottes für diese Zeit nicht absolute Wahrheit in unserem Munde geblieben ist? Und wir sind ausgezogen und haben aus der Botschaft Gottes unsere eigene Botschaft gemacht. Wie sollen wir dann vor Gott bestehen können? Und Paulus sagt, ihr lasst euch das bestens gefallen. Sie waren so geistlich, haben aber die Sache nicht durchschauen können. Und diese drei Dinge sind immer zusammen, dass Jesus in einer nicht-biblischen Weise verkündigt wird und ein andersartiger Geist, der die Leute beeinflusst, das Evangelium anders zu verkündigen. Und es bleibt die gleiche Sache bis zum Ende. Paulus hat es im Brief an die Galater zum Ausdruck gebracht, als er die Reise nach Jerusalem unternahm, und zwar auf Geheiß des Herrn. So lesen wir es hier in Galater Kapitel 2 wohl. Galater Kapitel 2. Hier steht direkt im dritten Vers vielleicht. Ich habe weiter gesucht, als es nötig war. Hier Galater 2 von Vers 4. Was, ab 18 Vers will ich gern überschlagen. Lieber Vers 5, dass den Rest soll Gott übernehmen. Von ihnen sind wir, oder vor ihnen sind wir auch nicht für eine Stunde in Unterwürfigkeit zurückgewichen, damit das Evangelium in seiner Wahrheit bei euch bestehen bliebe. Vor ihnen sind wir auch nicht für eine Stunde in Unterwürfigkeit zurückgewichen, damit die Heilsbotschaft, das Evangelium, in ihrer oder seiner Wahrheit bei euch bestehen blieb. Paulus hätte es viel einfacher haben können, indem er die Fahne oder die Segel nach dem Winde gesetzt hätte. Aber dann wäre er gar nicht von Gott gesandt gewesen. Wisst ihr, dass wahre Männer Gottes gar keine eigene Wahl haben? Sie können keine Entscheidung treffen. Gott hat ihre Entscheidung schon getroffen und sie müssen sich in diese göttliche Entscheidung einfügen lassen. Andernfalls sind sie unbrauchbar für Gott. Paulus wich nicht in Unterwürfigkeit zurück. Er sagte nicht, nun wenn ihr es meint, um des Friedens willen wollen wir einen Kompromiss schließen. Nein, Kompromisse, die so geschlossen werden, bringen keinen Frieden. Sie bringen fortwährend Unfrieden. Es gibt keine Kompromisse, die geschlossen werden könnten. Es gibt nur eine göttliche Unterordnung unter Gott und sein Wort. Alles andere ist unnütz und wir meinen, zum Frieden zu gelangen. Und er wird nicht da sein, es sei denn, wir kommen dahin, wo Gott uns hinhaben will, nämlich, dass wir an- und aufnehmen, was er uns gesagt hat. Ich möchte nun zu der Predigt Bruder Brenhams kommen, aber manchmal habe ich den Eindruck, dass wir an die Vorherbestimmung glauben und vielleicht die Vorherbestimmung mit Gleichgültigkeit verwechseln. Wir wissen genau, dass Gott die Vorherbestimmung getan, dass in seinem Vorhaben vor Grundlegung der Welt alle Dinge beschlossen waren. Das wissen wir. Aber Gott blieb nicht untätig, sondern hat seinen eigenen Plan, den er gefasst hat, einen Schritt nach dem anderen verwirklicht, bis in Christus alles zusammengefasst wurde und die Erlösung stattfinden konnte. Und wenn wir in diese Predigt hineingehen, der Notschrei. Ihr wisst ja, wir haben die Predigt vollkommener Glaube durchgenommen und dann auch die Predigt das Zeichen. Und die folgende Predigt ist der Notschrei. Und ich habe tatsächlich manchmal den Eindruck, dass wir der Meinung sind, Vorherbestimmung Gottes also wird gläubig, wer gläubig werden soll, und gerettet, wer gerettet werden soll. Und dann können wir direkt ausrechnen, was der Sache folgt. Wir müssen begreifen, dass Gottes Vorherbestimmung bestehen bleibt, aber dass die Vorherbestimmten ja herausgerufen werden müssen durch die Verkündigung des Wortes Gottes. Man kann nicht auf Brennimund und Paulus und diese Männer haben sich nicht hinsetzen können und sagen, wir glauben an die Vorherbestimmung, also wird schon kommen, wer kommen soll, und hören, wer hören soll. Als die Zeit für Johannes kam, begann er das Wort zu predigen. Als die Zeit für unseren Herrn kam, begann er zu predigen. Als die Zeit für die Apostel kam, begannen sie zu predigen. Und Paulus sagt in Römer 10, wie sollen sie hören, ohne dass jemand zu ihnen gesandt wird? Also muss jemand gesandt werden, denn der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt aus dem Worte Gottes. Und dann erst wird Gottes Wort zur Realität. Dann wird Gottes Wort Wirklichkeit. Ihr wisst, alle Propheten haben von Christus gesprochen. Und dann ist das gesamte Wort Fleisch geworden und wurde auf Erden offenbar. Die Propheten haben die Gnade und das Heil angekündigt. In Christus ist die Gnade und das Heil uns erschienen. Sie haben die Wahrheit gepredigt und in Christus ist sie Realität geworden. Er konnte sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nun, in dieser Predigt das Zeichen. Werden wir alle ernst angesprochen? Und das haben wir ja vor 14 Tagen hier durchgenommen. In der heutigen Predigt der Notschrei werden wir noch mehr angesprochen. Und es scheint so zu sein, als stelle sich der Herr uns in den Weg und will uns nicht mehr durchlassen, weil er es gut mit uns meint. Wenn ihm nichts an dir und mir gelegen wäre, dann ließe er uns laufen und würde sagen, geht nur dahin. Aber weil ihm so viel an uns gelegen ist, kann er uns unmöglich so laufen lassen, weil wir so das Ziel nicht erreichen. Hier auf Seite 3 in dieser Predigt lesen wir, ich wünsche, dass ihr das auf Tonband aufnehmt. Die Botschaft heute Morgen war der Höhepunkt meines gesamten Dienstes. Damit bezieht er sich auf die Predigt, das Zeichen. Und in der Predigt, das Zeichen, haben wir festgestellt, was der Kern der Sache, was die eigentliche Sache in Wirklichkeit war. Nämlich, dass Gott in Christus offenbar geworden ist und dass Christus als Lamm Gottes sein Blut am Kreuz auf Golgatha vergoss, damit sein Geist und sein Leben auf die bluterkaufte Schar zurückkommen konnte. Und Bruder Brenim hat's ja lang und breit ausgeführt, so könnte man es fast sagen, dass die Opfer im Alten Testament nicht ausreichen konnten, weil es das Blut von Tieren war und kein göttliches Leben auf den Opfernden zurückkommen könnte. In Christus ist Gott offenbar geworden und es war göttliches Blut, das vergossen wurde und göttliches Leben, das frei wurde, das auf uns, die wir gläubig geworden sind, durch die Ausgießung des Heiligen Geistes zurückgekommen ist. Das war wohl der Kern der gesamten Predigt, von der Bruder Brenim hier sagt, sie war der Höhepunkt meines gesamten Dienstes. Und wir müssen sagen, wenn wir nicht an der Entrückung teilnehmen können, weil dieses göttliche Leben durch den Geist nicht in uns ist und die Versiegelung nicht stattgefunden hat, dann haben wir all die Jahre vergeblich gepredigt und vergeblich gesungen und vergeblich gebeten. Und dann sind wir schrecklich betrogen am Ende unserer Reise. Wenn hier betont wird, dass diese Predigt der Höhepunkt seines ganzen Dienstes war, dann frage ich euch, worin besteht denn der Höhepunkt eigentlich? Indem die herausgerufene Braut vollendet und dem Bräutigam in den Wolken des Himmels entgegengerückt wird. Und in der Predigt hat Bruder Brenim die Voraussetzung dafür klar und deutlich beim Namen genannt und hat es auch gesagt. Deshalb die Betonung, sie war der Höhepunkt meines gesamten Dienstes. Weiter, eines Tages werde ich euch sagen, wie ich zu der Predigt das Zeichen oder Kennzeichen überhaupt kam. Ich weiß, schon seit Monaten sah ich den Aufbau für diese Predigt. Alles bewegte sich diesem Ziele zu. Es war die Krönung des Ganzen. Ich bin sicher und hoffe, dass ihr alle begriffen habt, was das Zeichen bedeutet. Das Zeichen ist ein Merkmal, dass das Blut angewandt und dass der von Gott geforderte Preis bezahlt wurde, indem Jesus sein eigenes Blut vergossen hat. Er vergoss sein Blut. Aus seinem Leben kam der Heilige Geist. Wenn das Blut das Werk an euch getan hat, kommt der Heilige Geist über euch als das Zeichen, dass der Preis für euch bezahlt ist und dass Gott euch angenommen hat. Denkt daran, das ist das Kennzeichen. Es ist vielleicht im Moment ein wenig schwer, aber ich meine, wir müssen uns die Zeit nehmen und ein jeder für sich die Predigten nach Öffnung der Siegel sorgfältig lesen und müssen die Buntstifte herausnehmen, auch wenn unsere Schulzeit schon lange zurückliegen mag, und die wichtigsten Dinge unterstreichen und müssen uns darin vertiefen und Gott bitten, dass er durch diese Botschaft, die er gesandt hat, das in uns ausrichten möge, wozu sie gegeben wurde. Ganz gewiss hat Gott sie nicht deshalb gegeben, damit wir über die einzelnen Punkte debattieren, sondern Gott hat sie zu dem Zweck gegeben, dass uns die einzelnen Punkte und Notwendigkeiten durch den Geist erschlossen und geoffenbart werden, damit wir zubereitet werden können auf den Tag der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Weiter wird hier gesagt, seht, Jesus kam, um die zu erlösen, die vor Grundlegung der Welt schon im Buche der Erlösung geschrieben standen. Er kam, um sie zu retten. Wer es ist, weiß ich nicht. Wir predigen alle. Und wer da glaubt, für den ist es bestimmt. Wir predigen alle. Doch der, der da glaubt, für den ist es bestimmt. Und da heißt es, wie viele nun sein Wort annahmen, nämlich die, an die es gerichtet, die angesprochen, die ergriffen, die von Gott gezogen wurden, sie kamen und der Herr nahm sie an und vergab alle Schuld und Sünde. Es genügt nicht, dass unser Name im Buche des Lammes geschrieben steht. Wir müssen herausgerufen werden als die durch das Blut des Lammes erlöste Schar und müssen das göttliche Leben in uns aufnehmen, das in Jesus Christus, dem Sohne Gottes, war. Die Heilige Schrift sagt, wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht. Und wie wir irdisch das Bild des ersten Adam an uns tragen, so sollen wir und werden wir geistlich gesehen nach dem Bilde Jesu Christi als Söhne und Töchter Gottes wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch den Geist Gottes. Und es wird hier betont, dass das Blut vergossen wurde. Und dass der Geist über die durch das Blut Erkauften kommt, damit Gottes Leben durch sie hier gelebt werden kann. Weiter steht hier, dass alle Lutheraner, Methodisten, Pfingstler, sie haben alle so für sich ein Zeichen gehabt, was sie wohl meinten, dass es der Beweis sei. Und dann wird gesagt, die Pfingstler sagen, redet in Zungen, so habt ihr es. Doch wir sehen, dass all dieses nicht ausreicht. Das Kennzeichen ist der Beweis. Es bedeutet, ihr seid mit Christus vereinigt. Seht, es ist der Heilige Geist, sein Leben in euch. Er lebt sein Leben durch euch. Hier haben wir ganz kurz gefasst eine sehr deutliche Sache, die uns vor Augen geführt wird. Die einen meinten Rechtfertigung, die anderen Heiligung und die dritten, wenn sie in Zungen reden. Und hier wird von dem Leben, nicht von einer Gabe. Und ihr werdet sehen, dass die Gaben nicht herabgewürdigt werden, sondern lediglich auf ihren gebührenden Platz gestellt werden. Es gibt keinen Gottesmann, der die Gaben Gottes geringschätzen könnte. Und es gibt keinen vom Geist geleiteten und vom Geist inspirierten, der die Geistesgaben so einfach vom Tisch fegen könnte. Das gibt es nicht. Aber wie Paulus sagt, der Geist ist den Propheten
untertan. Es ist lediglich aufgeräumt worden mit dem eigenen Tun und Machen, damit Platz geschaffen wird für das Wirken Gottes. Denke ich nicht noch an die Zeit zurück, wo eine Schwester zur anderen am Frühstückstisch sagte, wirst du heute Morgen weissagen oder soll ich eine Botschaft bringen? Das liegt schon viele, viele Jahre zurück. Wenn also Dinge betont werden, dann doch nur, um die Sache richtig zu stellen. Nicht vom Tisch zu fegen, das sei ferne. Aber dass Menschen in die Gemeinde Gottes kommen, um das dazu bringen, was sie in ihrem Herzen zurechtgelegt haben, dafür ist die Gemeinde Gottes nicht bestimmt. Und dafür ist sie zu schade. Aber der Heilige Geist soll und wird zu seinem Recht kommen. Das, was ich eben erwähnte, liegt ja fast 30 Jahre zurück. Ob sich viel daran geändert hat, weiß ich nicht. Aber eins weiß ich, dass Gott durch diese Botschaften dich und mich, jeden Dienst und jede Gabe, jeden Bruder und jede Schwester, dass Gott uns alle auf den richtigen Platz stellen möchte, damit er seinen Platz einnehmen kann. Und sein Platz ist der erste Platz in deinem und in meinem Leben und besonders im Leben der Gemeinde. Also, es bedeutet, ihr seid mit Christus vereinigt. Seht, es ist der Heilige Geist, sein Leben in euch. Er lebt sein Leben durch euch. Dann ein Stückchen weiter. Nur der Richter, der Gott des Himmels, konnte das vollkommene Opfer sein. Er nahm den Platz des Richters, der Geschworenen, des Rechtsanwaltes ein. Er wurde das Opfer, das Leben Gottes verließ ihn. Deshalb sagt das Wort, ich gebe ihnen das ewige Leben. Im Griechischen heißt dieses Wort Zoe, damit ist das Leben Gottes gemeint. Ich gebe ihnen mein eigenes Leben. Gott und Christus ist eins. Das Leben, das in Christus war, ist der Heilige Geist. Das Leben, das in dir und mir ist, muss und wird der Heilige Geist sein. Und der Geist Gottes ist es, der das Leben schafft. Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Wir begreifen also, worum es geht. Nicht nur um ein schönes Gefühl, nicht nur um die Betätigung der Geistesgaben, sondern um das göttliche Leben, das in Christus war und in uns sein soll. Ihr werdet feststellen, und hier gibt Bruder Brenim wohl gleich einen sehr eigenartigen Vergleich, aber die Beispiele aus dem täglichen Leben, die sind uns ja am besten verständlich. Hier sagt er, nun, es gibt keinen festgelegten Beweis. Ihr denkt jetzt und fragt, es wird mir gezeigt, Bruder Brenim, woran sollen wir es erkennen? Seht doch, was ihr wart und was ihr seid. Daran könnt ihr es wissen. Ihr, was wart ihr, ehe das Zeichen angebracht wurde? Und was seid ihr danach? Was war vorher euer Begehren? Und was ist es jetzt? Daran wisst ihr, ob das Zeichen angebracht wurde oder nicht. Alle anderen Segnungen sind euch automatisch mitgegeben. Es ist nicht, wie man darüber sagt oder meint, Zungenreden ist der Beweis. Wenn jemand ein paar Schnürschuhe kauft, so gehört die Schuhzunge dazu. Dasselbe ist mit dem Zeichen. Christus ist das Zeichen. Jedoch Zungenreden, Teufelaustreibung und all diese anderen Dinge, das Predigen und was sonst noch sein mag, gehört alles dazu und sind Beweise, das ist wahr. Aber sie sind nicht die Sache selbst. Dabei handelt es sich um Gaben. Merkt ihr, worum es geht? Bruder Brenham hat hier einen Ausspruch gebraucht und einen Vergleich, den die meisten von uns nicht kennen, es sei denn, sie tragen beruflich Schuhe, die noch eine Lederzunge haben und die noch hochgeschnürt werden. Aber zu meiner Zeit und in den vorigen Zeiten gab es das noch. Die Zunge gehört dazu, aber sie ist nicht der Schuh. Und so gehört alles dazu, was Gott gegeben hat. Und das wollen wir haben, das brauchen wir und darum bitten wir, dass Gott es uns geben möchte. Aber ich frage euch heute Abend, wenn einer solch eine Zunge von einem solchen Schnürschuh hat, ich sage euch, dann habt ihr noch lange nicht den Schuh. Dann läuft ihr noch länger barfuß, genauso wie vorher. Die Zunge allein, die könnt ihr auf den Fuß tun. Habt ihr noch nicht mal die Löcher oder die Ösen, um diese Schnüre da rein zu tun. Also, wir brauchen nicht nur das Verbindende oder das Zudeckende, das Dazugehörende, sondern wir brauchen die Sache selber. Und wenn dieses Beispiel uns nicht alles sagt, dann weiß ich nicht. Was nützt mir, wenn ich die Schuhzunge habe? Die nützt mir gar nichts. Ich brauche den Schuh. Erst dann nützt mir die Zunge etwas. Was nützen mir alle anderen Dinge, wenn ich die Sache selber nicht habe? Und die Sache selber ist Jesus Christus, dein und mein Erlöser. Und sein Leben in dir und mir. Und alles andere sind Gaben und sind Dienste und Dinge, die einfach dazu gehören. Aber wir möchten die Sache selber. Denn jeder kann sich hier und da etwas herausnehmen, aber dann passt es nicht in das Gesamtbild hinein. Und ich glaube, dass Gott uns in diesen letzten Tagen eine abschließende, zusammenfassende, tiefe, gründliche Belehrung aus Gnaden über alles gegeben hat. Wer hätte es so bringen können? Ein einfacher Mann von den Bergen Kentuckys, die als Hillbillies bekannt waren und deren Englisch für einen Briten sicherlich nicht das Beste sein mag. Aber Gott hat durch ihn in Einfachheit geredet. Könntet ihr euch einen großen Evangelisten vorstellen, der den Vergleich mit einem Schnürschuh bringt? Der hätte lieber irgendetwas angezogen, nämlich den Schnürschuh zu Hause gelassen, weil er ja zur alten Zeit und als überholt gilt. Aber dieser Mann Gottes hatte einen Auftrag, der nicht zur alten Zeit und der nicht überholt war, sondern für diese Zeit gegeben wurde. Und er brachte solche Vergleiche, wie ein jeder gut fassen kann. Auch das wollen wir nicht vergessen und dem Herrn dafür danken. Dieses einfache Beispiel ist uns eine solch große Lektion. 3 Stunden Predigt über dieses Thema würde nicht so viel aussagen, wie dieses eine Beispiel hier ausgesagt hat. Und manchmal bewundern wir die Karikaturfritzen, die so ihre Gedanken zu Papier bringen können, vielleicht in 3, 4, 5 Minuten. Und ihr wisst, ich sage selten etwas, aber wenn man selber aus dem Sattel gehoben wurde und man sieht dann plötzlich eine Karikatur, die mir vorgelegt wurde, und da sitzt dann unser Bundeskanzler so fest im Sattel und die Steifbügel alles an Ort und Stelle und die Zügel fest in der Hand und er sieht so umher und unter ihm ist gar kein Pferd. Der Sattel und er auf dem Sattel hängt in der Luft und er hat die Zügel schön in Händen. Ja, wohin? Wen will er noch dirigieren? Diese Karikatur hatte mir mehr zu sagen wie der ganze Artikel. Und der andere Mann wurde noch gezeigt, wie er das Pferd so ein bisschen da aufhalten wollte. Und auch er musste aufgeben. Was nützt uns alles, wenn wir meinen, wir sitzen fest im Sattel, wenn die Dinge aus uns oder von unter uns weggerutscht sind? Was nützt uns dann alles? In der Schwebe hängen nützt doch keinem Menschen etwas. Mir war's eine ganze Predigt. Und ich habe in meinem Herzen gesagt, ich wollte es dem Bruder nicht antun. Aber bei mir selber dachte ich, Herr, das ist eine ganze Predigt für mich. Was nützt alles, wenn die Sache nicht Hand und Fuß hat? Die Trense schön in der Luft hängend und die Zügel schön in der Hand und gar kein Gaul, auf dem er sitzt. Sattel und Reiter und alles hängt in der Luft. Ist das nicht unser Bild? Ist das nicht mein und dein Bild? Aber Gott hat uns Gnade geschenkt und ein klares Fundament gezeigt, auf dem wir bauen dürfen. Und Paulus sagte, ich habe als ein weiser Baumeister den Grund bei euch gelegt und jemand anders baue darauf weiter. Aber sehe zu, wie ihr darauf weiterbaut. Gott hat uns aus Gnaden diesen Grund und Boden unter die Füße gelegt und uns gezeigt, worum es in dieser Zeit geht. Ich lese, wenn ihr zu mir sagt, ich möchte dich, Bruder Branham, und ich gebe euch eine Gabe, so wäre nicht ich es, sondern meine Gabe. Auch dieses Beispiel ist sehr deutlich und klar. Wenn jemand ihn will und er gibt nur eine Gabe, dann ist das zwar seine Gabe, aber nicht er. Und weiter lesen wir, Zungenreden ist eine Gabe des Heiligen Geistes, nicht der Heilige Geist selbst, sondern eine Gabe. Auch das müssen wir begreifen. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und wenn wir den Heiligen Geist empfangen haben, wie die am Anfang, dann wird offenbar werden, was am Anfang offenbar wurde. Und dann gibt es über diese Dinge keine unterschiedlichen Meinungen mehr, sondern ein Gotterleben, das wir alle machen. Und dann werden wir zu Menschen, die Gott gebrauchen kann. Wenn Bruder Branham für diese Predigt den Titel gewählt hat, der Notschrei, dann hat das auch seine Bedeutung. Und ihr werdet sehen, dass Gott uns so in die Enge treibt, dass der Notschrei herauskommen wird und das mit aller Macht. Und ich habe es hier am Mittwochabend schon gesagt, als dieser eine Mann gerade heute vor einer Woche in Salzburg am Ende der Versammlung plötzlich aufschrie und anfing zu beten, über alle Maßen laut, und er fing an zu weinen. Das war ein Notschrei. Ihn brauchte niemand darum zu bitten. Etwas brach in ihm auf. Wir können doch nicht Christen bleiben, die zugeschnürt sind. Etwas muss aufbrechen. Es sei denn, wir sind tot gepredigt worden. Aber soweit ich weiß, sollen doch die Toten lebendig gemacht werden und nicht die Lebendigen tot. Aber Gott ist ein lebendiger Gott und er will eine lebendige Gemeinde. Und seitdem Christus auferstanden ist, er hat doch gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Damit meint er doch nicht irdisches Leben. Das hatten sie doch schon. Damit meint er göttliches, geistliches Leben, das wir empfangen würden. Ich lese, der Heilige Geist ist das Zeichen, dass das Blut die Wirkung vollbracht hat. Er folgt dem Blute. So wird es uns in der Bibel berichtet. Die ganze Fülle des Heiligen Geistes kommt jetzt über die Gemeinde, wodurch Gott sich in gleicher Weise in menschlichem Fleisch offenbart, wie er es tat, ehe Sodom und Gomorra verbrannt wurden. Er erschien damals dem Abraham. Wir wissen, dass Gott das letzte Zeichen der Gemeinde gegeben hat, um die Braut herauszurufen und sich ihr zu offenbaren. Hier wird vom Heiligen Geist, von der Fülle des Heiligen Geistes gesprochen, die auf die Gemeinde kommen soll, nachdem das letzte Zeichen, wie damals, ehe Sodom und Gomorra zerstört wurde, kundgetan worden ist. Und wir haben es sehr deutlich begriffen, was damit gemeint war, nämlich dasselbe Offenbaren der Gedanken der Herzen, wie es der Herr dem Abraham tat über Sarah und dann, als er auf Erden wandelte, den Menschen alles sagen konnte. Und das Gleiche geschah in dieser Zeit. Viele haben vieles aufzuweisen, aber diesen Dienst hatte keiner von ihnen allen. Und wir sind Gott dankbar, dass er einen Mann gefunden hat in dieser Generation. Und lasst es mich zum Schluss noch einmal betonen. Zu deiner und zu meiner Zeit hatte Gott einen Mann, in dessen Munde sein Wort die Wahrheit gewesen ist. Und er war ein Mann von Gott gesandt. Und so wie es die Frau damals erkannte und sagte, nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und das Wort des Herrn in deinem Munde Wahrheit ist, so können wir heute Abend sagen, wir erkennen, dass dieser Mann von Gott gesandt wurde und dass das Wort des Herrn in seinem Munde Wahrheit ist. Aber vergesst es nicht. Ich habe in Zürich den Text gelesen, den ich ja hier nicht lesen kann. Aber ich werde daran erinnert, nur damit ihr wisst, dass die Sache nicht immer ganz so einfach ist, wie wir es uns machen. Entschuldigt, ich muss die Schriftstelle lesen. Jeremia, Kapitel 8, Vers 8. Wie könnt ihr nur sagen, wir sind weise, wir sind im Besitz des göttlichen Gesetzes? Ja, freilich, aber zur Lüge hat es der Lügengriffel der Schriftgelehrten gemacht. Beschämt werden die Weisen dastehen, werden bestürzt sein und sich gefangen sehen. Sie haben ja das Wort des Herrn verworfen. Welcherlei Weisheit besitzen Sie da noch? Lest doch dieses Wort selber nach in Jeremia Kapitel 8, Vers 8 und 9. Was kann ich dafür? Auf dem Wege nach Salzburg, als mein Bruder am Steuer saß, war etwas, das in meinem Herzen sprach. Lese nach im Propheten Jeremia. Und dann sah ich die Zusammenhänge. Was nützt es den Schriftgelehrten des Wortes und der Botschaft, wenn der Lügengriffel beides zur Lüge gemacht hat und das Wort nicht mehr Wort und die Botschaft nicht mehr Botschaft, sondern alles andere geworden ist? Und dann Fazit, hier heißt es, welche Weisheit besitzen Sie da noch, nachdem Sie das Wort des Herrn verworfen haben? Wisst ihr, welche Weisheit wir dann noch besitzen? Unsere eigene. Und darauf müssen wir verzichten. Sonst gehen wir drauf. Gottes Wort ist Weisheit. Er ist uns gemacht zur Weisheit, zur Erlösung und zu allem, was wir überhaupt nötig haben. Damals haben die Menschen sagen können, wir haben das Gesetz Gottes. Und der Prophet oder Gott spricht durch den Propheten. Ja, freilich. Aber zur Lüge hat es der Lügengriffel der Schriftgelehrten gemacht. Was ist mit dem Worte Gottes gemacht worden in diesen fast 2000 Jahren? Hat es nicht jeder gedeutet, wie er es deuten wollte? Hat nicht jeder darüber gesagt, was er sagen wollte? Aber jetzt ist die Zurückführung zu dem So spricht der Herr des Wortes Gottes geschehen. Und wir verzichten auf die Bücher der Schriftgelehrten, denn sie hatten den Lügengriffel in ihren Händen. Dieses ist Gottes heiliges Wort. Und Himmel und Erde werden vergehen, aber dieses Wort bleibt bestehen. Lasst mich zum Schluss sagen, nicht, dass wir, ich schließe mich mit ein, uns schuldig gemacht haben mit dem geoffenbarten Worte Gottes, dasselbe getan zu haben. Und es gibt genügend Schriftgelehrte. Aber die Frage ist, ob Gottes Wort, so wie es frisch vom Thron geoffenbart wurde, als reine Wahrheit noch in ihrem Munde ist, oder ob gewisse Dinge von hier und von dort und von überall zusammengefügt werden, und zwar in das eigene Konzept entsprechend der eigenen Weisheit. Und die ist Torheit in den Augen Gottes. Und der Herr sagt hier, nachdem sie das Wort verworfen haben, welcherlei Weisheit besitzen sie da noch? Und ich habe am Sonntag auch das in Zürich gesagt, genau wie im Garten Eden, nachdem Gott gesprochen hatte und genau gewusst wurde, was gesagt worden war, kam jemand und sagte, hör mal, euch werden die Augen aufgehen, ihr werdet weise sein. Und was geschah? Das Wort Gottes wurde nur ein wenig anders präsentiert. Und schon geschah es. Ist es heute anders? Wie oft hört man, oh, wenn ihr all die Dinge wüsstet, die noch nicht geoffenbart sind, dann würden euch die Augen übergehen. Ich verzichte darauf. Sie sind mir schon aufgegangen und das genügt mir. Ich möchte in dem geoffenbarten Worte bleiben, im Leben und im Sterben, bis ich das Angesicht Gottes schaue. Es ist aber dieselbe Sprache. Und ich muss es hier auch sagen, nachdem ich mit der Predigt fertig war und fast alle Leute aus dem Saal gegangen waren, vielleicht nur noch 20, 30 übrig geblieben. Da kam eine teure Schwester und sagt, Bruder Frank, du hast nicht wissen können, dass der große Bruder, der dort steht, der hat mich und Schwester so und so im Zug angesprochen und uns dieselben Worte, die du ausgesprochen hast, gesagt. Nämlich, oh, wenn ihr all die Geheimnisse wüsstet. Und so weiter. Ich sagte, Schwester, ist das so? Und sie fragt, kennst du diesen Bruder? Wir leben in einer ganz ernsten Zeit. Und das alles war im Paradies. Das war nicht irgendwo in der Wüste. Das war alles im Paradies. Ihr werdet weise sein. Die Augen werden euch aufgehen. Was nützt mir Weisheit und geöffnete Augen, wenn ich tot bin und wenn ich verloren bin und von Gott getrennt bin? Die menschliche Weisheit ist eine teuflische. Wisst ihr das alle? Ihr könnt es im Jakobusbrief nachlesen. Die menschliche Weisheit ist eine teuflische. Das könnt ihr nachlesen hier in Jakobus 3. Ich dachte, ich war schon fertig. Jakobus 3, Vers 17. Vielleicht Gott noch nicht. Die Weisheit dagegen, die von oben kommt, ist fürs Erste lauter, sodann friedfertig, freundlich, nachgiebig, reich an Erbarmen und guten Früchten, frei von Zweifel und ohne Heuchelei. Moment, da habe ich doch irgendwo was vergessen. Nein, das muss der Vers vorher gewesen sein. Vers 15 sicherlich oder Vers 13. Meine Brille ist nicht bei mir. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Zanksucht in euren Herzen hegt, so rühmt euch nicht lügnerisch im Widerspruch gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Jakobus Kapitel 3, man müsste hier die letzten Verse lesen. Die Sache ist nicht so einfach, wie wir sie uns vorstellen. Und nicht jeder sollte meinen, der Schriftmeister zu sein. Aber wir sind Gott von Herzen dankbar, dass er geredet hat. Und wir möchten das Geredete in dem Zusammenhang lassen. Ihr werdet nie erleben, dass ich hier einen Stapel Predigten bringe, um die Sache zusammenzuschustern. Wir lassen sie in dem Zusammenhang, in dem sie gebracht wurde. Und dadurch werden wir alle reichlich gesegnet werden. Der Herr sei mit euch allen. Und er möge doch ausrichten in dir, in mir, in uns allen, wozu er sein geoffenbartes Wort gesandt hat. Wer über die Deutungen Bescheid weiß, dem braucht es nicht noch gesagt zu werden. Gott hat nicht die Deutungen, sondern sein Wort geoffenbart. Und dafür sind wir dankbar. Und wir können auf alles andere verzichten. Gelobt und gepriesen sei sein wunderbarer und heiliger Name. Amen. Lasst uns aufstehen und beten.